Hier bei uns auf dem blauen Sofa geht es weiter mit Günter Grass. Ich begrüße Sie recht herzlich. So, und ich beginne außerhalb des Protokolls mit einem Glückwunsch und einer Frage. Sie sind gestern 81 Jahre alt geworden und dazu alle meine guten Wünsche. Gab es auch dieses Jahr wieder den obligatorischen Kopfstand zu Hause in der Familie?
Nein, das habe ich also schon bei meinem 80. Nicht mehr gemacht, und zwar auf Wunsch der Familie. Die Ängste waren zu groß. Den letzten halbwegs geglückten Kopfstand habe ich mit 75 gemacht. Und ich habe mich dann dem Wunsch der Familie gefügt.
Würde es Sie vielleicht doch noch mal jucken, sowas zu probieren?
Sie wollen haben, dass ich jetzt hier auf dem Tisch einen mache. Nein, 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 das ist vorbei, das ist vorbei. Und das ist ja auch eine merkwürdige Sache, der 80. Geburtstag, das war so ein Fest nach dem anderen. Und gestern haben wir im ganz kleinen Kreis hier mit Verlagsmitarbeitern und Freunden gefeiert. Es ist ja sowieso, ab dem 75. ist jedes Jahr wie ein Geschenk, nicht? Und jetzt ist nur eins dazugekommen. Also ich kann Ihnen, den Älteren, auch den Jüngeren nur sagen, es ist wunderbar, 80 und 81 zu werden. Freuen Sie sich darauf.
Gut, dann haben wir jetzt das Protokoll schon mal erfüllt. Während wir beide und wir alle hier jetzt an diesem blauen Sofa sind, werden 600 Kilometer weiter entfernt große Entscheidungen getroffen. Ich glaube, so etwas hat die Republik noch nicht erlebt. In so kurzer Zeit, mit so viel Geld, ein Problem zu lösen. 500 Milliarden. Eine Milliarde hat 1000 Millionen Euro, sollen zur Verfügung gestellt werden, um eine Art, ich sag jetzt mal, öffentlichen öffentlichen Notstand zu beheben. Herr Grass, wie ist Ihnen denn da zumute?
Also ich glaube schon, dass das eine Art Zeitenwende sein wird. Die Welt wird sich sehr verändern. Vielleicht gelingt es hier in den Industriestaaten, die einen gewissen Rückhalt haben, das einigermaßen zu überstehen, aber bezahlt wird das in der dritten Welt. Da werden die Nöte durchschlagen. Und was ich ganz schlimm finde zur Zeit, wie Politiker, ich denke zum Beispiel an Herrn Westerwelle, nicht, der als einer der Apostel des Neoliberalismus diese Art von Banken- und Finanzsystem und sogenannter freier Marktwirtschaft immer propagiert hat, sich jetzt wie ein Wendehals ins andere Lager schleicht, oder wie in den Wirtschaftsteilen unserer führenden Zeitungen, die ja auch über Jahre hinweg diesen Neoliberalismus als die Heilslehre verteidigt haben, nun auf einmal begrüßt wird, dass der Staat, den man früher verflucht hat in allen Wirtschaftsdingen, hilfreich wird. Also so viel, so kompakt ist selten geheuchelt worden wie gegenwärtig.
Sie sagten gerade, es ist etwas, was möglicherweise so etwas wie eine Zeitenwende sein könnte. Also eine Art Weltstück, was wir gerade erleben. Würde Sie dieser Stoff, Wall Street, Bankenkrach, Helden, Schurken, Politiker, Bürger, Bankiers, würde Sie das als Romanstoff reizen?
Das glaube ich nicht, nein. Ich habe meine Themen, das ist ja jeder Generation, ist mit irgendeinem Thema befasst und es ist ihm vorgeschrieben. Das wird bei mir noch nachklingen, ich werde weiterschreiben. Es wird sicher auch am Rande mit einfließen, weil ja auch in meinen politischen Reden, also in denen ich mich mit gesellschaftlich auseinandergesetzt habe, und zwar vor 20 Jahren, als die Mauer fiel und bei uns die Einheit auf Pump gemacht wurde und ein halbkriminelles Unternehmen wie die Treuhand in Marsch gesetzt wurde, habe ich vor dieser Form von wild gewordenem Kapitalismus, auch mit seinen Selbstzerstörungskräften, die jetzt zutage treten, gewarnt. Also es ist für mich immer schon dort, wo ich mich gesellschaftlich auseinandergesetzt habe, Thema gewesen. Aber zum Beispiel in dem Verlag, in dem meine Bücher erscheinen, bei Steidl, gibt es die Bücher von Laxness. Und wer Lachses Liebhaber ist und wer das Fischkonzert gelesen hat, der weiß, dass Lachses diese Problematik Islands immer schon in seinen Romanen drin gehabt hat.
Das kleine Island.
Ja, ja, das kleine Island. Nicht? Und da ist es nur auf kompakte Art und Weise. Da mag es hier hochmütige Leute geben, die da die Nase rümpfen. Aber was in Island in kompakter Form passiert, passiert hier in Frankfurt auch. Ne?
Aber ist es jetzt nicht genau die Zeit, wo man sich einmischen muss, wo man darüber nachdenken muss, wie funktioniert eine solche Gesellschaft? Weil wir uns ja bestimmte Dinge, das wissen wir alle, so nicht mehr leisten können. Und jetzt sollen wir sozusagen Verantwortung als Allgemeinheit übernehmen für Fehler von einigen.
Ja, also mir müssen Sie das nicht sagen. Ich habe nicht nur, was mich betrifft, mich eingemischt. Ich habe auch jüngere Autoren ermuntert. Die wurden dann im Feuilleton dafür bestraft. Das ist ja neben diesem Neoliberalismus-Gequatsche, gab es eine Tendenz im Feuilleton, der bloßen Ästhetik. Die jungen Autoren wurde geraten, sich ja von der Politik und von gesellschaftlichen Fragen fernzuhalten. Und wenn sie es nicht taten, wurden sie als sogenannte Gutmenschen, ja, oder als das andere Schimpfwort hieß Gesinnungsästhetik, das im Schwange war. Diese Zeit ist vorbei. Nicht? Es ist also auch den jüngeren Autoren geraten, wenn sie schreiben, und eben auch die gesellschaftlichen Problematiken mitzunehmen, denn das, was heute passiert, passiert ja nicht isoliert. Es ist ja, jetzt reden wir, ist das Hauptthema geworden. Hier in Frankfurt, wir sehen die großen Gebäude und hören es im Gebälk knirschen. Aber gleichzeitig läuft die Klimaveränderung sichtbar, spürbar, mit all den Folgen. Eben auch in erster Linie, was die dritte Welt betrifft. Nicht? Da wird man es am stärksten spüren. Das Ganze verbunden mit einer Bevölkerungsexplosion ohnegleichen. Und verbunden damit, wir haben es in den letzten Zahlen gelesen, dass die Zahl der Hungernden zunimmt. Nicht? Das ist also ein Bündel von Komplexen, die ineinander greifen. Wenn ich Sie daran erinnere, dass vor wenigen Wochen noch die Lebensmittelpreise aufgrund der Spekulationen auf der Chicagoer Börse, nicht, wo Lebensmittel, Sojabohnen etc. und so weiter verhandelt werden, in die Höhe schießen. Davon haben sich die armen Leute in der dritten Welt bis heute nicht erholt. Nicht? Das sind Dinge, wir haben eine ungeheure Beschleunigung. Ein Problem löst das andere ab, und damit wird das gerade vorgestern noch Aktuelle vergessen. Ich kann es nur in Erinnerung rufen.
Glauben Sie, dass Banker lesen?
Das was?
Dass Banker lesen, Bücher lesen.
Banker?
Ja.
Ob die reden?
Lesen.
Na, ab und zu, noch vor einigen Wochen, hörten wir Herrn Ackermann, der uns alle beruhigen wollte. Und jetzt schweigt er zurzeit. Es gab in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel zu Recht mit der Überschrift »Zahlen, Herr Ackermann«. Nicht? Und das betrifft ja nicht nur ihn, das ist eine ganze Schicht, die sich selbst feiert, sich selbst bestätigt, von der Politik hofiert wurde, eine sehr starke Lobby, und die man schon, wenn hier der Steuerzahler in einer Notsituation zur Kasse gebeten wird, dann ist es an der Zeit, dass man diese Herren auch zur Kasse bittet.
In diesem Buch, über das wir jetzt reden, die Box, geht es um eine Wunderapparatur, die Aquabox B2. Gehalten von Maria Rama. Und die gab es wirklich. Das Knipsmariechen. Wer war das?
Also in der wechselvollen Familiengeschichte, was mich betrifft, mit 8 Kindern von 4 Müttern, wechselnden Konstellationen, aber doch immer ein Zusammenhalt, war Maria auf eine wunderbare Art und Weise ein verbindendes Element. Weil sie die Kinder in den verschiedensten Konstellationen immer geknipst hat. Knips mal, Mariechen. Und das war der Grundeinfall dieses Buches, da ich in Fortsetzung meines autobiografischen Schreibens diese Phase schildern wollte ab 1960. Die Familie wird größer und größer. Wie sehen Kinder so etwas? Einen verrückten, so einen schreibenden Vater, der abwesend ist, auch wenn er anwesend ist, weil immer was in seinem Kopf tickt. Und deswegen habe ich diese Perspektive gewählt und diese Kindheitsgeschichten dann durch diese Wunderbox, die den Krieg, das heißt Bombenschaden, das Atelier verbrannte, überlebt hat und seitdem merkwürdige Fotos macht. Sie kann die Wünsche der Kinder erfüllen, nicht? Also die Lara hier in meinem Buch, die Tochter, die eine Tochter, wünscht sich einen Hund, wie das Kinder tun. Und die Eltern sagen, nein, in Berlin gibt es schon genug Hunde und Hund kommt nicht in Frage, vielleicht später mal. Und dann knipst Mariechen Lara und auf den Fotos sieht man sie schon mit dem Hund, den sie erst 4 Jahre später bekommen wird. Nicht? Sie kann also Wünsche erfüllen.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wenn so eine Wunderapparatur existiert, wie diese Aquabox, kann die auch den Hunger einfach wegzaubern, kann die auch die Sorgen und Nöte der Menschen wegzaubern oder ist da die Grenze erreicht?
Naja, sie kann auch Nöte vorwegnehmen. Nicht? Zum Schluss zum Beispiel, wenn ihre Aqua vom Himmel fällt, sieht man, dass sie aus oberer Sicht ein vormals trockenes, bewohntes Gebiet vom Wasser überflutet sieht. Nicht? Also sie nimmt Zukunft vorweg und kann auch solche Dinge heraufbeschwören. Ob sie das Notstände wirklich beseitigen, das möchte ich bezweifeln. Sie kann darauf hinweisen.
Die Kamera wird ja gehalten. Wer war diese Maria? Wo kam sie her?
Sie kam aus Ostpreußen, genauer gesagt aus Masuren, ist aber in Allenstein aufgewachsen und war eine spirrendünne Person, sehr beweglich, verschlossen einerseits, aber den Kindern sehr zugetan, auf eine mürrische, freundliche, wechselhafte Art und Weise. Und so habe ich sie, ja, ich habe sie auch so gezeichnet in den allermöglichsten Konstellationen. Immer hing ein Fotoapparat an ihr.
Also, wir können hier dieses Knipsmariechen sehen, illustriert von Günter Grass. Und sie war auch eine Freche, glaube ich, oder?
Bitte?
Eine Freche war sie auch.
Frech war sie auch, ja. Sie konnte also auch draufhauen und vor allen Dingen, es gibt ja ein Kapitel, das heißt Kuddelmuddel, wo die Familie auseinanderbricht und da höre ich sie immer noch seufzen, ach, 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 weil sie die Folgen sah, nicht die Folgen voraussah, was auf die Kinder in erster Linie zukommen würde.
Und die Kamera schaut ja auch ganz schön genau hin, was so in der Familie Grass passiert, zum Beispiel in der Nietzschstraße, das war das berühmte Haus in Berlin-Friedenau und ich zitiere mal. Haben wir damals nicht mitgekriegt, Nana, die Geschichte zwischen unserem Vater und deiner Mutter soll schon angefangen haben, lange bevor das Haus geteilt wurde. Zwischen der einen und der nächsten noch zwischendurch eine andere. Hat echt nicht richtig getickt, der Alte. Ist ja brutal. Wie die Berliner Mauer. Mitten durchs Haus fehlt bloß noch der Stacheldraht. Ja. Haben Sie die Berliner Mauer bei Ihnen durchs Haus gezogen?
Ja, aber die ist jetzt mittlerweile weg. Jetzt wohnt einer meiner ältesten Söhne in dem Haus und das ist weg. Aber damals war es so, wir mussten uns irgendwie zurechtfinden. Ich hatte keine Bleibe, meine Frau zog mit einem jungen Mann dort ein und so haben wir das Haus geteilt. Und das haben die Kinder und auch Freunde eben vergleichsweise wie eine Berliner Mauer empfunden, weil das Haus vorher offen gewesen war und zugänglich für alle. So ein neuer Zustand. Aber Sie haben natürlich genau den Punkt getroffen, wo es bei mir auch nicht mehr richtig tickte, alles durcheinander lief. Und in der Regel sind die Kinder die Leidtragenden solcher Trennungen und Zerwürfnisse.
Daraus ergeben sich sofort 2 Fragen. Die erste ist, wie gehen Ihre Kinder oder wie sind Ihre Kinder mit diesem Text, mit diesem Buch umgegangen? Es sind ja fiktive Gespräche. Sie haben sie ja gegengelesen, glaube ich.
Also es geht bei uns, so entfernt wir alle voneinander leben und wohnen, dann sehr demokratisch zu. Wir sind zusammengekommen, ich habe Ihnen ein frühes Manuskript geschickt, die 2. Fassung, und es gab unterschiedliche Reaktionen. Einige Kinder waren ganz dagegen, andere konnten sich ich kann damit leben, andere fanden es lustig und unterhaltsam und alles Mögliche. Aber es gab auch einen Streit und ich habe mir die Bedenken und die Kritik angehört und dort, wo ich ändern konnte, wo ich es einsehen konnte, habe ich auch also auf die Argumente gehört und dann eine 3. und 4. und eben die 5. Fassung dann veröffentlicht und es gibt immer noch so ein Gemurmel im Hintergrund, aber wir reden miteinander.
2. Frage, das war natürlich eine Bemerkung der Kritiker, die sagten, na, so eine Jugendsprache von einem 81-Jährigen. Trifft Sie dieser Vorwurf?
Ja, aber das sind ja Erwachsene, mittlerweile Erwachsene, die während sie miteinander reden, die treffen sich ja in verschiedensten Konstellationen, mehr oder weniger in ihre Jugendsprache, die sie damals gesprochen haben, zurückfallen. Und da habe ich natürlich aus dieser Zeit, Sie sind in den 60er, 70er, 80er Jahren aufgewachsen, einiges von dem Jargon, der ist mir durchaus erinnerlich, mit hineingenommen. Ja. Und solche Einwände gibt es immer. Nicht? Es ist, was ich, sofern ich die Kritiken gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass einige Kritiker enttäuscht waren, weil in der Box nicht eine Sensation zu finden war, vergleichbar beim Häuten der Zwiebel oder was sie damals als Sensation empfunden haben. Also ich bin nicht der Sensationslieferant für Kritiker. Ne?
Da kommen wir gleich noch drauf. Aber dritte Frage noch zu diesem Mauerzitat. Wie ist das als erfolgreicher Schriftsteller und Dichter und mit der eigenen Familie? Geht das denn, dass man das Innerste nach außen kehrt? Das heißt, auch Dinge sozusagen, die in der Familie ja real passiert sind, literarisch bearbeitet und literarisch veröffentlicht?
Also ich habe diese Form gewählt, weil ich ohne Schuldzuweisungen auskommen wollte. In dem Buch gibt es keine Schuldzuweisungen. Das passiert, die Kinder leiden darunter, es fängt sich wieder, es kommt zu anderen Konstellationen. Und es kommt zur Sprache. Aber es gibt keinerlei Schuldzuweisungen weder in die eine noch in die andere Richtung. Es sei denn in Richtung Vater. Die gibt es schon. Und das musste ich mir dann auch anziehen. Das ist ja auch in dem Buch vorhanden. Das war für mich die geeignete Form, autobiografisch weiterzuschreiben. Es ist ja eine Phase, beim Häuten der Zwiebel schildert mich in jungen Jahren als unbekannter Autor. Dieses Buch setzt, die Box setzt 1960 an, also ein Jahr, nachdem die Blechtrommel erschienen war und die im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Von dem Tag an war ich berühmt und damaliger Zeit entsprechend berüchtigt. Und damit mussten auch die Kinder leben. Und nun hatte ich keine Lust, also in direkter, in erster Person über mich Bericht zu geben, jeweils über meine Bücher, meine eigenen Bücher zu reflektieren. Aber aus der Sicht der Kinder hat es mir Spaß gemacht, mir zu überlegen, wie haben die das wahrgenommen? Die wussten, dass ich da oben hocke und an einem Buch schreibe, in dem Hunde vorkommen und Vogelscheuchen. Nicht so die späteren Hundejahre. Sie nahmen das von außen wahr. Später habe ich mal einzelne Passagen vorgelesen. Aber sie haben das aus einer ganz anderen Perspektive erlebt, als ich es erlebt habe. Und das hat mich interessiert, autobiografisch auf diese Art und Weise meinen Faden weiter zu spinnen. Das heißt, im Erzählton auch zu bleiben.
Und jetzt kommt für mich auch persönlich ein sehr spannender Punkt. Ich bin Jahrgang 58, mein Vater ist Jahrgang 28, mein Schwiegervater ist Jahrgang 28, beides Flakhelfer, beides Generation, die den Krieg erlebt haben. Der eine war noch im Reichstag, hat versucht, den Reichstag zu verteidigen, hat Gott sei Dank einen guten Vorgesetzten gehabt, der gesagt hat, willst du überleben? 5 Jahre russische Gefangenschaft. Der andere war in französischer Gefangenschaft. Und dadurch habe ich genauso viele Fragen, wie wahrscheinlich auch Ihre Kinder an die Väter. Und Sie ahnen schon, was kommt. Ich habe mich natürlich auch damals gefragt, warum ist es so schwer, darüber zu reden, auch meine Väter. Sie haben erst sehr viel später davon erzählt. Jetzt, wo der Pulverdampf weg ist, der großen Auseinandersetzung, haben Sie für sich eine Erklärung, warum Ihrer Generation, die mit 16, 17 noch in den Krieg gezogen sind und auch teilweise Heil Hitler gerufen haben und für Hitler auch sterben wollten, warum die so lange darüber überhaupt nicht reden konnten?
Na, das trifft ja bei mir nicht zu. Also meine Kindheit und eben, dass ich mit 16, 17 Soldat wurde, schlägt sich ja in Essays und auch in einigen Büchern nieder. Aber die Scheu, ins Detail zu gehen,
genau,
die gab es weit verbreitet. Mich hat zum Beispiel Klaus Wagenbach daran erinnert, was ich völlig vergessen hatte, dass ich ihm gegenüber, weil er eine Monographie für den Fischer Verlag schreiben wollte, durchaus gesagt habe, dass ich zur Waffen-SS eingezogen wurde. Nur hat sich damals niemand dafür interessiert. Das war in den Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als wir das Gespräch führten. zu einem späteren Zeitpunkt, also für mich war die Reaktion interessant, als das Buch rauskam. Ich habe noch nie so viele Leserbriefe bekommen, und zwar insbesondere von älteren Menschen, mein Jahrgang und älter, und die sich für beim heutigen Zwiebel bedankten, indem sie sagten, also nach der Lektüre war ich zum ersten Mal in der Lage, mit meinen Kindern, auch Frauen waren darunter, die das geschrieben haben, über meine Zeit während des Krieges und während der Nazizeit zu sprechen. Und Jüngere schrieben mir, dank des Buches war unser Großvater zum ersten Mal in der Lage, mit uns darüber zu reden. Also dass sein Buch auch als Zungenlöser wirkt und Wirkung zeigt.
Was haben Ihre Kinder Sie gefragt zu diesem heiklen SS-Punkt beim Familienabwasch? Sie nennen es ja so, wenn man sich getroffen hat und darüber geredet hat.
Also wissen Sie, meine Kinder haben das so zur Kenntnis genommen, wie es im Buch steht. Ich bin einberufen worden dazu. Das ist dann hier in der Öffentlichkeit, insbesondere durch die FAZ, so hochgespielt worden wie eine Art Geständnis. Es ist ja nicht so, dass das eine Schuldfrage war, was mich betrifft. Für mich kam das Entsetzen erst nach dem Krieg, als ich feststellte, was alles sich mit dem Begriff Waffen-SS verbindet, welche Verbrechen. Das sind Dinge, die mir zu dem Zeitpunkt, als ich dort einberufen wurde zur Waffen-SS, nicht bekannt waren. Das ist die eine Seite. Und die eigentlichen Versäumnisse, wenn man das Buch aufmerksam liest beim Häuten der Zwiebel, liegen nicht in der Tatsache, dass ich einberufen wurde für wenige Wochen und Monate zur Waffen-SS, sondern dass ich als 14-, 15-Jähriger in bestimmten Situationen versäumt habe, Fragen zu stellen. Nicht zum Beispiel, als bei Kriegsbeginn ein Onkel, der bei der polnischen Post war, erschossen wurde von den Deutschen. Und dann war das Thema in der Familie tabu und ich habe keine Fragen gestellt. Und der Lehrer auf der Schule verschwanden. Und wir, Schüler und ich, habe keine Fragen gestellt. Warum war der auf einmal weg? Nicht? Das sind die Dinge, die mir in erster Linie nachhingen. In das andere bin ich hineingeraten. Aber die unterbliebenen Fragen sind Versäumnisse, die, über die zu reden war.
Ich würde gerne das auch noch mal klären oder ansprechen. Als in Hamburg jetzt Ihr Buch vorgestellt wurde, die Box, gab es im Rang oben eine Aktion. Es wurde ein Plakat enthüllt.
Von Rechtsradikalen, ja.
Und das Interessante war, dass wir zunächst nicht wussten, kommt es jetzt von ganz links oder von ganz rechts?
Ich habe sofort gemerkt, dass es von rechts kam.
Warum?
Warum? Weil ich schon seit den 60er Jahren viele Wahlkämpfe bestritten habe und am Tonfall höre, aus welcher Ecke es kommt. Nicht, in der Zeit kam die NPD hoch, da waren damals schon junge Leute dabei und auch solche, die sich, das sind ja nicht nur Skinheads, da gibt es auch welche, die einen pseudo-intellektuellen Anspruch haben.
Ja, die nannten sich...
Und diese Gruppe ist so eine, die geben in Sachsen-Anhalt, geben die Seminare über Ernst Jünger und so weiter, nicht? Und da gibt es auch Fließübergänge, nicht? Also wenn die sich... Über den Staatsjuristen und Philosophen Schmidt unterhalten, dann, der während der Nazizeit eine Rolle gespielt hat, finden Sie natürlich auch faszinierende Aufsätze in unseren Feuilletons. Nach wie vor ist der groß en vogue. Also, man soll das nicht einfach nur auf diese rechte Gruppe isolieren. Es gibt fließende Übergänge bis in die demokratischen Parteien hinein.
Weil die nannten sich konservativ, subversive Aktion und haben versucht, intelligent von rechts Kritik zu üben. Trifft sie solche Kritik oder sagt sie, okay, ich weiß, wo es herkommt?
Nein, das trifft mich überhaupt nicht. Das ist, diese Aktion, das haben sie dann wieder von linken Protestgruppen übernommen. Es ist ja interessant, dass sich so radikale linke und rechte Gruppen in der Form ihres Auftretens dann annähern. Auch von gegenseitig, wechselseitig. Die Praxis des auf sich aufmerksam machens einander wegkopieren.
Die Zwiebel, wie Sie vorhin auch schon sagten, hat ja einen großen Wirbel ausgelöst. Die Box ist nicht so in den Medien gestanden. Sind Sie damit zufriedener oder wäre es doch ein bisschen mehr Wirbel?
Also ich bin damit sehr zufrieden. Ja. Ich bin, wenn man sich noch mehr mit dem Inhalt des Buches befassen würde, wäre ich noch zufriedener und es nicht so an den Äußerlichkeiten aufmachte. Also der Rummel, wie Sie es nannten, bei der Zwiebel, war ja dann ein Gespräch, das geführt wurde abseits des Buches. Das geht über das Buch hinweg. Und ich bin dann auch dankbar, wenn das beim Häuten der Zwiebel im Ausland erschien. Da hörte diese Aufgeregtheit auf und man hat sich auf den Text eingelassen.
Herr Grass, ich kann Sie natürlich nicht vom Sofa lassen, ohne eine Frage zu stellen, die in diesen Tagen sehr heiß diskutiert wird, die unser Gewerbe selbst betrifft. Haben Sie den Auftritt von Marcel Reich-Ranicki mitverfolgt?
Ja, ich kam von einer Reise zurück. Ich war in Belgien. Meine Frau machte mich aufmerksam, dass jetzt gleich im ZDF eine Zusammenfassung dieses Auftritts. Gut, das war der Marcel Reich-Ranicki, wie ich ihn kenne, aus dem literarischen Quartett. Er hat eine Form entwickelt des Auftritts, die sich in nichts unterscheidet von der Show, die wir gesehen haben und die er kritisiert hat. Er ist ein Teil dieser Art Gewerbe. Nicht? Also, und in der Beziehung ist das Ganze für mich eher zum Lachen. Ja, es war von ihm eine sehr gezielte Geschichte, auch dass das dann gleich wieder in den Programmrummel reingeht. Nicht? Also ein nächster Sendetermin ist schon verabredet und er darf in der Öffentlichkeit bleiben. Also die Art und Weise, wie er Literatur, er sagt popularisiert, ich sage trivialisiert hat, ist Teil des deutschen Fernsehens. Er kritisiert etwas, was auf euch selber zutrifft.
Geziemt es sich?
Aber was mich gewundert hat, ja, noch zu ergänzen, wie vorsichtig alle mit ihm umgehen, als sei er ein rohes Ei. Diesem Mann wird, und das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann, Kritik erspart. Und das ist, ich erinnere mich noch bei seiner ersten Auftritte in der Gruppe 47, da ging es ihm noch gut, weil da Leute genug waren von Joachim Kaiser eben bis Hildesheimer, die ihm gesagt haben, Marcel, was Sie da reden, ist Unsinn. Denken Sie noch mal darüber nach. Er erfuhr Korrektur. Das war im Grunde seine beste Zeit. Und das Fernsehen hat er eine Sendung erfunden, die zwar Quartett hieß, aber eine Ein-Mann-Show war. Der Karasek, nicht, war nur ein bloßer Stichwortgeber. Die Frau Löffler hat er eingeladen, um sie abzuwatschen. Nicht? Er war der Mann, der mit großen Gesten, mit großem Geschrei Literatur auf ein so niedriges Niveau gehoben hat, dass die Allgemeinheit es verstehen konnte.
Verstehe ich Sie also richtig, dass Sie, wenn Sie in der Jury gewesen wären, diesen Preis ihm nicht zugesprochen hätten? Für das Gesamtkunstwerk. Das war ja der Preis für das Lebenswerk.
Also ich habe das ganze Programm gesehen und da sind einige Schauspieler und auch Nebenrollen geehrt worden, wo ich jetzt ein sehr gutes Urteil fand. Es sind Dokumentarfilme geehrt worden mit Preisvergaben, die wirklich zum Beispiel eine Frau, die während der großen Überschwemmungen in Bangladesch sich in schwierige Situationen begeben hat und eine sehr gute und genaue Dokumentation geliefert hat. Und ich finde es eine Unverschämtheit von Ranicki, diese Leute, die wirklich was geleistet haben, so abzuwatschen. Nicht? Das ist, da Sie mich danach fragen.
In der Box heißt es: Meine Box macht Bilder, die gibt's nicht. Und Sachen sieht die vorher nicht waren, oder zeigt Dinge, die möchten euch nicht im Traum einfallen. Ist allsichtig meine Box, muss ihr beim Brand passiert sein, spielt verrückt seitdem. Kann die Box auch in die Zukunft schauen?
Ja, das tut sie ja im Buch, nicht? Das tut sie in die Zukunft und in die Vergangenheit. Wenn Mariechen schlechte Laune hatte, hat sie zum Beispiel die Familie in die Steinzeit versetzt. Da sieht man die Familie, wie sie irgendwo zusammenhocken und an Knochen rumkauen. Und zum Schluss eben zeigt sie, wie aufgrund von Klimaveränderung Land unter ist und solche Dinge zu sehen sind. Ne?
Die Zeit ist leider um. Ich bedanke mich sehr. Günter Grass.